Benjamin Lebert, Im Zeichen der Acht, gelesen von Laura Mehr, eine Produktion von Arktis. Für Levi und für Claudia, die eine kleine Kammer mit Licht erfüllten und einem zaudernden Herzen Kraft verliehen. Erster Teil, die Annäherung. Er folgte dem Geschöpf durch die Dunkelheit, hinein in einen Gürtel aus Fichten, wo sich eine abschüssige Waldschneise öffnete. Er lief schnell. Er konnte den unebenen Untergrund kaum erkennen. Er hatte Glück, nicht zu stürzen. Pauls Schritte und die des Geschöpfes klangen ineinander, und er hatte das Gefühl, als würden auch ihre Herzen gemeinsam schlagen. Als gäbe es nichts mehr, was sie beide voneinander trennte. Keine Grenzen der Körperlichkeit. Nur der Wald war da. Die Heimlichkeit der Nacht. Plötzlich tauchte ein See hinter den Reihen der hohen Baumstämme auf. Die Mondscherbe, die in kalter Höhe schwebte, warf einen Schimmer aufs Wasser. Es war der abgeschiedene Flühensee, den selbst viele Einheimische nie zu Gesicht bekamen. Er lag in einem Bergkessel des Schwarzwalds und war von einer mächtigen Hügelkette umzogen. Nadelbäume säumten seine Ufer wie ein Heer von Wächtern. Auch Paul hatte ihn in den 16 Jahren seines Lebens noch nie gesehen, hatte aber Geschichten gehört, die man sich über ihn erzählte. Manche Menschen behaupteten, dass sich auf seinem Grund die Überreste einer schwarzen Festung verbargen, Heimat eines tyrannischen Herrschers. Angeblich war die Festung vor Jahrhunderten in einer aus dem nahen Kippfelsen hervorbrechenden Flut versunken. Andere sprachen davon, dass es unter Wasser verborgene Verbindungen gab zu den Karseen, die aus der Eiszeit stammten. Im Gegensatz zu ihnen war das Wasser des Sees aber nicht sauer, und man konnte in den Nächten Fische beobachten, die mit ihren schimmernden Körpern aus der Tiefe hervorschnellten. Paul achtete nicht auf die Fische. Seine Sinne waren auf das Geschöpf gerichtet, das jetzt zwischen den Nadelbäumen ans Ufer getreten war und sich langsam umwandte, um nach ihm zu spähen. Er stand noch im Schutz der Nadelbäume und nahm die modrigen Herbstdüfte wahr. Seine Augen sahen von dem Geschöpf nicht mehr als die Dunkelheit, die von ihm ausging und die sich kaum von dem See abhob. Trotzdem wusste der junge Mann genau, wer sich dort vor ihm am schilfigen Ufer befand. Seine Erinnerung beschwor die Farben herauf, ließ ihn sehen, ohne zu sehen. Das aus vielen Flicken gefertigte Gewand des Wesens, die fratzenhafte Maske mit der langen, spitzigen Nase und dem aufgerissenen Mund, aus dem die Zunge hervorkam. Und er sah, was sich unter diesem aus Lindenholz geschnitzten und mit einem Gemisch aus Ölfarben und Leinfirnis bemalten Gesicht verbarg. Ein zweites Gesicht. Es war das Gesicht einer jungen Frau, die in dem Fastnachtskostüm der Hexe steckte. Er kannte die Frau gut. Sie war eine Referendarin an seiner Schule und nahm seit 2 Monaten an den Unterrichtsstunden teil. Er kannte sie gut. Sie war in seinen Träumen. Er mochte ihre Augen unter der hohen, ebenmäßigen Stirn. Geheimnis lag darin und etwas Forderndes. Als wäre da ein Hunger, der an ihr nagte. Er mochte, wie sie ihre Haare trug. Den Zopf, der aus einer geflochtenen Partie und einer losen bestand. Und er mochte, wie sich ihre Lippen öffneten, wenn sie vor der Klasse redete. Mit einer Stimme, die jung klang und trotzdem die Festigkeit der angehenden Lehrerin hatte. Oft hatte er sich vorgestellt, wie sie sich dagegen wehrte, aber machtlos war. Hatte sich vorgestellt, wie ihre Stimme die Festigkeit verlor und langsam in ein Stöhnen überging. Jetzt brauchte es keine Vorstellungen mehr, keine Erinnerungen und Träume. Jetzt war sie ihm nah. So nah. Außer ihnen, Farne, Riedgras, Moose, Ranken, das Geflecht der Hallimasche, das Holz zum Leuchten brachte. Außer ihnen die Regungen der Nachtkreaturen, das stille Fluten des Wassers. Außer ihnen nichts. Er wusste, der Moment war gekommen. Endlich. Er trat zwischen den Bäumen hindurch auf sie zu. Sie hatte ihn hierher geführt. Er hätte nicht für möglich gehalten, wie leicht es sein würde. Er hatte sie gleich an ihrer Stimme erkannt, an den Worten »Komm mit mir«. Er war sich sicher, niemand hatte ihr Verschwinden bemerkt. Ganz leise in der Ferne hörte er noch die Gesänge der Betrunkenen. Zweimal im Jahr stiegen Bewohner der umliegenden Orte zum Kippfelsen zwischen den Überresten einer abgetragenen Spornburg hinauf, um das Feuer zu entfachen. Im Frühjahr, um den Winter zu vertreiben, und jetzt in der Nacht zum 1. November. In dieser Nacht sollte jenes Feuer den Toten Funken des Lebens zutragen. In dieser Nacht, so hieß es, war sie einen Spalt weit geöffnet, die Pforte, die ins Totenreich führte. Paul hatte auch Funken in die Nacht geschlagen, wie er es schon seit seiner Kindheit tat, hatte die Scheibe, das handtellergroße Holzstück, auf den Haselnussstock gesteckt, den er zuvor frisch geschnitten hatte, mit seinem Klappmesser, das einen leopardenfleckigen Griff aus Horn besaß und das er immer bei sich trug. Er hatte die Holzscheibe im Feuer glühend gemacht und dann den Stock mit der Scheibe durch die Luft geschwungen. Er hatte den Vers gesprochen, den er seit dem Kindesalter kannte. Ein altes Ritual. Mit dem Vers wurden die Scheiben geweiht. Die Menschen jubelten jedes Mal, wenn eine Scheibe als Funken über die kleine Rampe ins Tal katapultiert wurde. Die meisten, die in dieser Nacht zur Ruine gekommen waren, trugen Kostüme der Narrenzünfte. Sie wurden über mehrere Generationen weitervererbt und meist im Frühjahr bei den Umzügen getragen, wenn Hexen und Narren Ort für Ort in der ganzen Gegend einnahmen. Aber häufig auch anlässlich dieser besonderen Herbstnacht. Paul trug keine Maske. Er mochte das Gefühl, gesehen zu werden. Er mochte das Gefühl, dass die Menschen seinem Blick ausgesetzt waren. Mochte es, ihre Verunsicherung wahrzunehmen. Auch bei der jungen Referendarin war es so, als er sie das erste Mal ansah. Sie hatte dem Blick des Teenagers nicht standgehalten. Sie hatte genau gespürt, dass seine Blicke etwas bloßlegten. Näher und näher trat er zu ihr ans Ufer heran. Er wusste, jetzt gehörten sie einander. Jetzt würden die Sinne alles freilegen, Schicht um Schicht. Die Holzmaske fiel, und die Lippen der Referendarin, deren Vornamen er nicht kannte, die ungestümen, hilflosen Lippen, öffneten sich im Dunkeln. Das Flickengewand sank herab. Er spürte seinen straffen Schwanz, durch den das Blut jagte. Er riss ihren Slip herunter. Sie umfing ihn, mit ihrem Leib, ihren Brüsten, mit der Feuchtigkeit ihres Verlangens, fing ihn ein wie einen Nachtfalter am Ufer des Sees. »Was ist das?« sagte sie plötzlich. »Was meinst du?« sagte Paul. »Da ist etwas. Auf dem See. Ein blaues Schimmern.« Pauls Augen suchten danach, konnten aber nichts entdecken. Dann hörten sie es. Ein Geräusch im Wasser. »Sicher nur ein Fisch«, sagte er. Aber was sich von den Wurzeln des Sees gelöst und aus der Tiefe hervorgekämpft hatte, war kein Fisch. Es kam näher. Halb schwimmend, halb watend zog es sich ans Ufer. Die beiden waren wie gebannt, konnten sich nicht rühren. Und dann sahen sie, wie sich die triefende Kreatur vor ihnen aufrichtete. Das Geschöpf, das einem Menschen ähnelte und doch kein Mensch war. Paul glaubte, das helle, aufgedunsene Fleisch zu sehen, das an den Knochen hing. Er glaubte zu sehen, dass die Kreatur leere Augenhöhlen hatte. Die dürre Hand, die mit einer schmierigen Schicht überzogen war, streckte sich, näherte sich dem Gesicht der Referendarin. Reglos kauerte sie neben Paul auf der schmalen Uferstelle. Paul spürte, wie schnell sich ihr Brustkorb hob und senkte, wie panisch sie atmete. Seine Gedanken erschöpften sich. Spielte ihnen jemand einen Streich? War es auch nur jemand in einem Fastnachtskostüm? Kurz kam ihm sein Klappmesser in den Sinn, das sich in der Tasche seiner Jeans befand. Er wollte danach tasten, aber er konnte es nicht. Konnte es nicht. Er spürte nur noch die Nähe des Sees und glaubte darin zu versinken. Er spürte weiche, wogende Pflanzen, die sich vom Grunde herauf um seine Glieder rankten. Er sah, wie ein spitzer Daumennagel die Wange der jungen Frau aufschlitzte. Blut quoll hervor, rann ihr Gesicht herab. Gierig leckte sich die Kreatur die Finger nach dem Blut, ließ die Tropfen in die verzogene Öffnung seines Mundes rinnen. Mit diesen Tropfen begann es. Sie waren nur der Anfang. Es ertönten keine Schreie. Mit einem Geräusch wie von zerreißender Seide schoss ein Waldkauz aus den Fichten hervor. Dann senkte sich wieder Stille über den flühen See, der fließende Bilder davontrug. Unergründliche Bilder der Nacht. Der Sommer hatte sich schon lange von der Erde gelöst, hatte sein Licht zusammengerafft. Aber die Nadelbäume, die allgegenwärtigen, finsteren Nadelbäume des Schwarzwalds, hielten fest an ihrem Grün. Unter diesen Fichten und Tannen, die schon immer weit hinauf in die Höhe ihrer Träume ragten, ging sie. Sie kannte den Weg, kannte ihn gut. Als Isabelle eine freie Anhöhe erreichte, sah sie die bewaldeten Gebiete ringsum, die uralten Hügel und den Himmel wie gewölkter Marmor, in dem Dunkelheit anwuchs. Unter sich sah sie die Lichter von Hofsgrund leuchten, Funken von Heimat und Hass, ein Ort von wenigen hundert Einwohnern, die auf über 1000 Metern Höhe unterhalb des Schauinslandgipfels lebten, ein beliebtes Ziel für Wanderurlauber und Skifahrer. Hofsgrund lag in der Weite schöner Natur, aber die Weite der Gedanken ließen seine Bewohner nicht gern zu. Isabelle glaubte, unter sich in der Ferne das Schindeldach des Hauses in der Silberbergstraße zu erkennen, in dem sie zusammen mit den anderen Teenagern lebte, den Aufsässigen, den Haltlosen. Die Betreuerin, die kaum älter war als sie, kam immer wieder vorbei, um nach ihnen zu sehen. Sie verhielt sich so, als gehörte sie zu ihnen, als wäre sie eine Freundin. An Tagen, an denen man schwach war, glaubte man ihr. Es gab sie oft, diese Tage. Isabelle lief über das ausgezehrte Gras einer Wiese und drang tiefer in den Wald vor. Die Blautöne des Abends, die Ranken, Schlinggewächse und Zweige wurden zu einem immer feineren Gespinst. Isabelle musste sich beeilen. Die Betreuerin hatte mit strenger Miene deutlich gemacht, wann sie sie zurückerwartete. Schon einmal war Isabelle abgehauen und hatte über einen Tag hier oben im Freien verbracht, bis ein Suchtrupp losmarschiert war und sie zurückgeholt hatte. Sie erinnerte sich gut an diesen Tag hier draußen, an die Geräusche, die nach und nach lauter und intensiver wurden, das Rascheln, das Scharren und Kratzen. Sie erinnerte sich an die Bewegung ungesehener Flügel und an die leichten Luftströme, an den leise nagenden Hunger, an Pflanzen, die so langsam wuchsen, dass man sich vor ihnen fürchtete, weil man nicht ahnen konnte, was sie vorhatten. Manche der Pflanzen hatte sie gegessen, obwohl sie keine Ahnung hatte, welche davon giftig waren. Besonders an eine Pflanze erinnerte sie sich, die länglich und schmal auf einer Lichtung hervorwachsend in den Himmel stach. Hinterher hatte Isabelle Bauchkrämpfe bekommen. Weiter geschah nichts. Aber noch immer hatte sie viel zu häufig Bauchkrämpfe. Dann schmeckte sie jedes Mal diese Pflanze auf ihrer Zunge. Die Zeit war wie in einem Traum dahingeglitten. Dennoch hatte sie sich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder frei gefühlt. Ja, eigentlich durfte Isabelle nicht mehr allein in den Wald, aber heute gab es eine Ausnahme. Heute war ein besonderes Datum. Ein Datum, das alle anderen Kinder und Jugendlichen in ihrem Umkreis mit Halloween verbanden. Die alten Kelten hatten sie Samhain genannt, die Nacht zum 1. November, in der angeblich so manche Grenze auf mysteriöse Weise aufgehoben wurde. Isabelle kannte ihren Weg, kannte ihn gut. Sie ahnte nicht, dass etwas aus erdigen Tiefen hervorkam, näher und näher kam. Die kleine Kapelle St. Margareta lag tief verborgen im Wald. Kein ausgewiesener Weg führte dorthin. Manche Wanderer, die sich aufgemacht hatten, sie zu finden, kehrten abends mit der Geschichte ihres Scheiterns zurück. Der Wald trug die Kapelle im Herzen. Isabelle hatte in der Bücherstube des Heimatmuseums darüber gelesen. Christian Albert, ein alter Mann, den sie jede Woche besuchte, hatte sie einmal dorthin mitgenommen. Es war nicht so langweilig, wie sie erwartet hatte. In einem Buch stand auch etwas über die Kapelle. Die Häuser, die es hier einmal gegeben hatte, waren schon vor langer Zeit zerstört worden. Nur die Überreste einer Mauer zeugten noch von ihnen. Damals, im 19. Jahrhundert, hatte hier der Holzhandel floriert und die Weißtannen waren abgeholzt und zu Masten der holländischen Kriegs- und Handelsschiffe verarbeitet worden. Da war der Wald fast verschwunden und die Lebensgrundlage der Menschen bedroht. Der badische Staat beanspruchte daraufhin die Gebiete für sich, um sie wieder aufzuforsten. Viele Bauern waren gezwungen, ihre Grundstücke aufzugeben. Aber die kleine Kapelle stemmte sich gegen die Jahrhunderte, blieb bestehen. Es gab eine Legende aus weit entrückten Zeiten, als die Pest die Täler des Schwarzwaldes heimsuchte. Der Legende nach blieben nur die Orte, in denen das Glockenläuten von St. Margareta zu hören war, von der Krankheit verschont. Als Isabel in die Kapelle trat, schlug ihr eine feuchte Kühle entgegen. Sie zündete eine Opferkerze an. Zaghaft breitete sich ihr Licht aus, kam aber gegen die tiefer werdende Dunkelheit kaum an. Nach und nach verschwanden die Farben der Buntglasscheiben. Isabel blickte in die Kerzenflamme und hatte das Gefühl, dass sich ihr Körper in die Nacht verflüchtigte. Sie glaubte nur noch aus einem Gesicht zu bestehen, das schwerelos in der modrigen Luft schwebte und Ausschau hielt, die Augen starr auf die Flamme gerichtet. Für einen kurzen Moment glaubte sie, einen Gesang zu hören, eine Art von Chor. Dann war es wieder still. Im dünnen Lichtschein der Kerze kniete sie, mit gefalteten Händen, als würde sie beten. Aber sie betete nicht. Sie versuchte, an ihre Mutter zu denken. Jedes Jahr, am Geburtstag der Mutter, zündete Isabel hier eine Kerze an. Aber die Bilder, die in ihrem Geist auftauchten, waren nicht die der Mutter. Es waren Bilder anderer Frauen, denen sie flüchtig begegnet war. Frauen, denen sie manchmal heimlich auf der Straße nachlief, weil etwas an ihnen sie an ihre Mutter erinnerte. Die Statur, das gewellte Haar, ein Hauch von Parfüm. Isabel versuchte immer hinauszuzögern, den Frauen ins Gesicht zu sehen, damit das süße Trugbild bestehen blieb. Aber dann tat sie es doch. Diese Frauen waren am Leben und gingen ihrer Wege. Aber ihre Mutter, sie war tot. Als Isabel wieder hinaus an die Luft kam, stand der Mond am Himmel, wie eine schimmernde Kerbe, die in die Nacht geschlagen worden war. Sie blieb vor dem Eingang der Kapelle stehen und atmete die kalte Luft. Sie stellte den Kragen ihres Mantels auf, der zu dünn war für diese Jahreszeit. Sie mochte ihn aber, weil sie sich in ihm sexy fühlte und er sich farblich perfekt von ihren blonden Haaren abhob. Isabel dachte auf einmal an Daniel, dem sie immer begegnete, wenn sie mit dem Fahrrad zum Bauernhof fuhr, um Eier zu kaufen. Er war 16, genauso alt wie sie, und ging in ihre Parallelklasse. Seinem Vater gehörte der Bauernhof. Wenn sie dorthin kam, blickte sie der junge Mann immer so staunend an. Ihre Freundinnen sagten alle, dass er viel zu brav wäre. Langweilig. Aber Isabel mochte sein sanftes Gesicht. Sehr sogar. Es war nicht verriegelt wie die Gesichter anderer Jungs. Es gab vieles Preis. Man merkte, dass er aus einer abgesteckten Welt kam, die nach Butterblumen, Heu und Kuhmist roch. Man merkte, dass er sich für Dinge, die in der Erde wurzelten, mehr interessierte als für Bilder, die auf Touchscreens aufschimmerten. Aber genau das gefiel ihr an ihm. Im Mondlicht stand der Baum, den Isabel schon häufiger betrachtet hatte. Eine Hängebuche, die sich linker Hand neben der Kapelle auf der kleinen Lichtung befand. Ihr düsteres Gewirr aus kleinen und großen Ästen sank ausladend fast bis auf die Erde herab. Für einen kurzen Moment verfing sich ihr Blick in diesem Gewirr. Dann hörte Isabel plötzlich ein Geräusch. Zuerst glaubte sie nur, den Wind zu hören, der durch den Wald strich. Dann merkte sie, dass es mitnichten der Wind war. Es war ein leise gurgelndes Ächzen, wie ein angestrengter Atem, der nicht nachlassen wollte. Das Geräusch kam aus der Tiefe. Aus der Tiefe des stillgelegten, halb zerfallenen Brunnens, der sich auf halber Höhe zwischen Hängebuche und Kapelle befand. Das Geräusch schien in der Verborgenheit des Schachtes anzuschwellen und immer näher zu rücken. Isabel huschte hinter einen Mauervorsprung der Kapelle. Ihr Atem ging flach und schnell. Sie lugte zum Brunnen hinüber und sah, was dort aus dem Schacht hervorkam. Sie sah Hände, einen sich von der Dunkelheit abhebenden Körper, der sich hinaus ins Freie schob. Isabel hörte das Pulsieren ihres Blutes in den Ohren. Ein nacktes Wesen mit wundem, verkohltem Fleisch wälzte sich vom Brunnenrand hinab ins Gras. Isabel wagte nicht, sich zu rühren. Ihre Augen wollten nicht länger hinsehen und taten es dennoch. Sie sah, wie der Körper mühevoll auf der Erde vorwärts kroch. Sie hörte den schwergehenden Atem, der anders klang als bei einem Menschen. Fast so, als müsste dieses Wesen mühevoll lernen zu atmen. Es raschelte und knackte im Gras, als das Wesen weiterkroch. Es kroch auf die Hängebuche zu und verschwand hinter dem Vorhang der herabhängenden Zweige. Dort blieb es liegen. Atmete. Atmete. Isabel wollte wegrennen, aber sie konnte es nicht. Etwas fesselte sie an diesen Ort. Was dort in die Schatten geschlüpft war, schien ein unsichtbares Band zu ihr geknüpft zu haben. Vorsichtig näherte sie sich dem Baum, der im Blau der Nacht wie entrückt schien. Als sie ihn erreicht hatte, blieb sie zaudernd stehen. Immer noch durchströmte Angst ihren Körper. Aber dann fasste sie sich ein Herz. Sie spürte die Berührung feiner Zweigspitzen, als sie unter den hängenden Ästen hindurchschlüpfte. Dort, unter dem Baumstamm, im schwachen Licht, lag kein flammenverzehrtes Wesen mehr, sondern der Körper einer zusammengekauerten, nackten Frau, mit Locken um das blasse Gesicht. Sie blickte Isabel von der mit Blättern bedeckten Erde herauf an. Ihre zitternden Hände streckten sich in einer hilfesuchenden Geste nach ihr aus. Dann glaubte Isabel, eine Ader auf der hellen Stirn hervortreten zu sehen. Die junge Frau packte ihre Hand und biss ihr heftig ins Fleisch. Isabel schrie auf. Die Frau ließ sofort von ihr ab. Es schien, als wäre sie vor ihrer eigenen Tat erschrocken. Sie sank auf die Erde zurück, machte hilflose Bewegungen, als wollte sie sich am liebsten in der Dunkelheit auflösen. Ihre Finger griffen in das tote Laub, das keinen Halt bot. Isabel wandte sich ab, wollte jetzt so schnell wie möglich abhauen. Doch sie bewegte sich nicht. Sie hatte das starke Empfinden, sich nicht von dieser Frau lösen zu können. Sie konnte sie nicht zurücklassen. Allen Naturgesetzen zum Trotz kam es ihr so vor, als würde die Helligkeit des Tages zurückkehren in rötlichen und orangen Farben. Isabel sah auf die nackte Fremde herab und glaubte, sie in ihren Augen wahrzunehmen. Die Glut. Dann hörte Isabel die brüchige Stimme der Frau.
Du musst mir helfen.
Christian Albert saß an seiner Werkbank und ahnte nichts. Er war damit beschäftigt, eine handtellergroße Holzscheibe zu drechseln, aus der später ein Rad mit 50 Zähnen werden sollte. Ein wichtiger Teil der Waagbalkenuhr, die er nach alter Schwarzwälder Tradition rein mechanisch anfertigte. Er baute die Uhren in verschiedenen Formen und Größen. Eine nach der anderen baute er. Mit alten, zerschlissenen Händen, die eine Ruhe besaßen, die für diese Arbeit unumgänglich war. Mit einem Herzen, das Ruhe nicht kannte. In seiner Jugend hatte er Feinmechaniker gelernt. Seine Jahre in der Fabrik waren erfüllt gewesen von Maschinendröhnen und dem Kreischen, das hervorgerufen wird, wenn Stahl auf Stahl trifft. Die ungleich leise Arbeit mit nachgiebigem Holz hatte sich zu einem unverzichtbaren Hobby für ihn entwickelt. Christian Albert hielt sich streng an die alten Bräuche der Uhrmacher, die ihn seit seiner Kindheit faszinierten. Das Holz für seine Uhren schlug er ausschließlich in den Nächten zwischen Weihnachten und Neujahr, bei abnehmendem Mond. Die Rohlinge für die Zahnräder lagen 4 Wochen in Gülle ein und hingen hinterher draußen in seiner Rauchkammer, zwischen Schinken und Würsten, bis sie schwarz und hart wurden und sich nicht verziehen ließen. Die Maschinen, mit denen er schliff, bohrte und drechselte, hatte er alle selbst aus Holz gebaut. Die meisten wurden mit dem Fuß angetrieben, durch gleichmäßiges Treten. Christian Albert saß an seiner Werkbank und ahnte nichts. Die Werkstatt, die er aus Balken eines abgerissenen Bauernhofs gebaut hatte, lag angrenzend an das kleine Forsthaus, das er seit dem Tod seiner Frau bewohnte. Er hatte es schon als Jugendlicher von den Großeltern geerbt. Lange war das Forsthaus ein Rückzugsort für die Ferien gewesen. Nach ihrem Tod hatte er die gemeinsame Hofsgrunder Dachwohnung südlich des Schauinslandgipfels verlassen. Das Forsthaus, das einige waldverhüllte Kilometer talabwärts des Ortes lag, hatte sich in seinen einzigen Wohnsitz verwandelt. Ein blätterüberwuchertes Zuhause mitten im Wald, am Rande der Zivilisation. Anfangs hatte er sich in der Abgeschiedenheit unbehaglich gefühlt. Dann gewöhnte er sich daran. Die Arbeit an seinen Uhren half ihm dabei. Doch nach dem Tod seiner Frau war etwas geschehen. Er konnte das Ticken, das ihm viele Jahre Wohltat gewesen war, plötzlich nicht mehr ertragen. Darum fertigte er nur noch Uhren an, die stumm blieben, deren Zeiger sich nicht bewegten. Christian Albert fertigte Uhren, die die Zeit schweigen ließen. Viele von ihnen schmückten die Wände des Forsthauses und der Werkstatt. Viele Uhren. Eine Stille. Er saß an der Werkbank und ahnte nichts. Draußen vor der mit hauchzarten Spänen bedeckten Fensterscheibe war die Sonne zu Blut geworden. Schwärze lag jetzt über dem herbstlichen Wald. Er sah spärliche Lichter seiner zurückgelassenen Welt, die winzig und fern schimmerten. Drinnen warf eine Öllampe ihren Schein über die Arbeitsfläche, über die Drille und den Zahnstuhl und über das Fell seiner Hündin Nina, die auf dem Boden döste und ab und zu winselnde Laute des Träumens hören ließ. Während diese Laute mit den vertrauten Geräuschen des Arbeitens in sein Unterbewusstsein drangen, dachte er an seine Frau Tatjana. Sie hatte ein Augenleiden gehabt. Als sie älter wurde, waren ihre Tage allmählich hinter einem Schleier verschwunden. Er dachte daran, wie ihre zarten Finger an den Wänden der Dachwohnung entlang gefahren waren und nach einem Weg tasteten. Über alle Unregelmäßigkeiten der Oberflächen hatten die Finger Bescheid gewusst, hatten Kanten erspürt, gefährliche Tücken. Nur ein einziges Mal hatten die Finger ihren Dienst versagt. An dem Tag im März, als er nicht zu Hause war. Unglücklich gestürzt, nannten sie es. Inzwischen waren mehrere Monate verstrichen. Er ging zweimal in der Woche zu ihrem Grab auf dem Friedhof am Berghang. Nina ließ er zu Hause. Er nahm seinen Klappstuhl mit, weil er nicht lange stehen konnte, und eine Decke aus Wolle. Die hatte ihm seine Frau einmal gestrickt, vor über einem halben Jahrhundert. Als junge Frau war das Stricken ihr Halt gewesen, nachdem sie das Kind verloren hatten. Ihr einziges Kind, das 2 Stunden und 23 Minuten nach der Geburt aufgehört hatte zu leben. Die Decke legte er sich über die Beine, wenn er am Grab saß. Sie ließ ihn die Schwere und Wärme all dieser Jahre an seinen Beinen spüren. Wenn es regnete, spannte er am Grab sitzend seinen Schirm auf. In letzter Zeit hatte er häufig von seiner Frau geträumt. Er hörte ihre Stimme, die sagte: »Hilf dem Mädchen!« Anfangs hatte er geglaubt, sie meinte das Kind, das sie verloren hatten. Aber inzwischen war er sich nicht mehr sicher. Er wusste nicht, wer gemeint sein könnte. Er grübelte darüber nach, als ihn Nina aus seinen Gedanken riss. Sie hatte sich plötzlich vom Boden erhoben. Ihr großer Kopf mit den tiefgründigen Augen und der langen Schnauze war auf die geschlossene Tür gerichtet. Die Nase witterte etwas. Die steil aufgerichteten Ohren lauschten nach draußen in die Dunkelheit. Christian Albert lächelte, als er sie ansah. Er hatte seine Mischlingshündin sehr gern, in deren Dasein all die Widersprüche des Lebens zum Ausdruck kamen, aber auch die Fähigkeit, sich von diesen in keiner Weise beeinträchtigen zu lassen. Dann lächelte Christian Albert nicht mehr. Als er die Schritte hörte, die sich der Werkstatt näherten, die Schritte und das schwerfällige Atmen. Der alte Mann stand auf und löschte leise das Licht der Öllampe, damit er durch das Fenster vielleicht besser sehen konnte, was draußen vor sich ging. Diese Hoffnung schwand schnell. Draußen war nur das dunkle Tuch der Nacht zu erkennen.